Attacke bitte. Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 48 oder genauer gesagt Ausgabe Nummer 1 in der zweiten Liga.
No.
Ja, leider Gottes. Mein Name ist immer noch René und außerdem heute mit in der Startelf auf der Rechtsaußenposition die Alex.
Servus.
Im Sturm der Jesus.
Servus.
Und im Tor der Marvin.
Hallo.
Ja, bevor wir anfangen über das erste Spiel der Saison zu sprechen, vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. Wir haben momentan so ein bisschen ein Problem mit dem Feed für die Videofolgen. Ich bin dran, das war irgendwie ein Fehler in dem Plugin, was wir verwenden, um die Dateien da zu verteilen. Da gab es jetzt auch schon ein Update zu, aber das scheint jetzt alles noch nicht so ganz sauber zu sein. Ich hoffe, dass ich es jetzt irgendwie bis Ende der Woche dann noch in den Griff bekomme und dann sollten die auch soweit wieder verfügbar sein.
Eimer mit Profis.
Ja, das war irgendwie so ein blöder Zufall. Da war ein Fehler drin und den haben sie auch gefixt, aber bevor ich das Update eingespielt habe, habe ich halt in der Beschreibung von dem Feed was geändert und wenn ich das nicht getan hätte, wäre das alles sauber durchgelaufen, aber ich musste halt genau in dem Moment in dem Text was ändern.
Nee.
War halt blöd. Und jetzt hängt das Ganze irgendwie bei iTunes drin, dass beide Feeds aus demselben Ding gespeist werden und das kriege ich nicht raus und ja, ich bin dran. Sagen wir es so. Kommen wir doch mal zu erfreulicheren Dingen. Wir haben 3 Punkte aus Fürth entführt. Alex, du warst vor Ort, erzähl.
Ja, ob das alles so erfreulich war, das wage ich mal zu bezweifeln. Also ich bin an dem Abend, glaube ich, zum ersten Mal in der zweiten Liga angekommen. Bis jetzt so die ganze Vorbereitung, auch die Einkaufsphase von den Spielern, neuer Trainer, das war alles noch so ein bisschen halbwegs aufs Erstliganiveau. Mir war gar nicht so wirklich bewusst, dass wir in der zweiten Liga waren. Aber dann auf diesem Sportplatz in Fürth mit der selbstgebauten Tribüne, mit 14.000 Zuschauern und damit ausverkauftem Haus, irgendwelchen Gummibärchen-Maskottchen, die da rumgelaufen sind, war mir irgendwie schlagartig bewusst, hier sind wir jetzt woanders.
Aber euch hat man gut gehört, zumindest die Eintracht-Fans.
Ja, war im Stadion gar nicht so. Das war halt auch extrem scheiße, weil die Fürther hatten im Prinzip von Block 5 bis Block 8 alles den Eintracht-Fans zur Verfügung gestellt. Wobei die Ultras und damit der Kern der anfeuernden Menge in Block 5 waren. Ich war in Block 8. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Stadion habe ich von Eintracht-Fans nichts gehört. Dadurch, dass die Tribüne für die gegnerischen Fans komplett offen war, ist halt von dem Schall überhaupt nichts rübergekommen. Und während die bei der Pippi Langstrumpf schon den 5. Durchgang hatten, ist bei uns drüben angekommen, was jetzt gerade angesagt ist. Und wenn wir damit eingestiegen sind, war schon wieder was komplett anderes. Also ich habe, als ich es da gesehen habe oder live mitbekommen, eigentlich nur die Fürther Fans gehört und war nachher, als ich mir nochmal im Fernsehen angeguckt habe, erstens überrascht, wie laut wir doch gewesen sind und auch überrascht, wie professionell dieses Möchtegern-Stadion doch im Fernsehen noch rübergekommen ist.
Die Trolli-Arena. Allein der Name ist schon ein Highlight.
Ja, also auch wie sie das gemacht haben. Also ich meine, mit der Commerzbank-Arena, Waldstadion und so, das ist halt auch so eine Sache für sich. Aber es ist halt halbwegs professionell. Das Einzige, was die Trolli-Arena zu einer Trolli-Arena macht, ist ein 2 Meter großes Stoffbanner, was sie irgendwie semi-professionell oben versucht haben aufzuhängen. Und ansonsten ist es halt nach wie vor ein Sportplatz, wo sie links und rechts 3 Bänke hingestellt haben. Ja.
Und wie war das Spiel? Was sagst du?
Das Spiel war halt in der ersten Halbzeit ein Krampf. Dazu noch die unglücklich gefallenen Tore. Vor den ersten 10 Minuten war ich eigentlich sogar noch ganz angetan, weil das sah halbwegs geordnet aus. Aber was halt aufgefallen ist, ist, dass wir wirklich eine katastrophale Defensive haben. Und dadurch haben wir ja auch im Endeffekt die Gegentore bekommen. Und es gab halt ein paar Spieler, von denen ich echt enttäuscht war.
Also ich muss sagen, also Halbzeitstand 2-0, habe ich gedacht, die Scheiße ist jetzt schon wieder gelaufen. Also ohne Mist, ich habe gedacht, meine Güte, die Saison fängt so an, wie die andere aufgehört hat. Das war eine Abwehr, du kannst das gar nicht abwenden, das war so grausam. Natürlich Abstimmungsfehler, ja, mit Kessler. Kessler ist auch rumgefallen wie sonst was, das war nicht mehr feierlich. Der Schildenfeld, da habe ich mir echt gedacht, meine Güte, sag mal, was ist denn mit dem los, ja? Und auch Russ war auch nicht wirklich gut, ja, also die Außen, die nehme ich noch teilweise in Schutz, wobei mir Junge auch nicht so wirklich gut gefallen hat.
Nee, überhaupt nicht.
Jakpa fand ich eigentlich ging und der hat wenigstens viel probiert, aber insgesamt die Defensive war die absolute Hölle.
Ja, also ich habe es auch ähnlich gesehen. Die erste Halbzeit begann genau so, wie irgendwie die letzte Saison aufgehört hat. Richtig, richtig schlecht. 2-0 zur Halbzeit. Ich habe wirklich gedacht, okay, vergiss es, weil die Spielweise war ja auch so wie letzte Saison. Also habe ich wirklich gedacht, die kommen auch nicht mehr wieder, einfach weil wir das in Anführungszeichen verlernt haben.
Ja, deshalb genau das Gleiche. Die Befürchtung hatte ich auch, ja, weil es gab auch in der ersten Halbzeit irgendwie nichts, was mir Mut gemacht hätte, weil die Fehlpässe, die sie gespielt haben, einfach viel zu eklatant waren. Es waren nur Stockfehler, nur Fehlpässe. Es kam eigentlich nichts wirklich an. Ich glaube, eine gute Chance hatten wir, aber das war auch keine hundertprozentige. Aber zum Glück wurde das ja mit der zweiten Halbzeit mit viel Dusel ein bisschen anders.
Naja, gut, eine hundertprozentige hatten wir schon. Also Kaio, sein Heber übers Tor, stimmt, stand ja. Im Prinzip alleine vorm Tor.
Oh und Gott,
das
ja,
Ding dann rüber, ja. Hätte alles damit machen können, nur halt nicht das, was er gemacht hat.
Ja, dem traust du in der Situation eigentlich auch wesentlich mehr zu. Also da war ich auch kurz vorm Exitus mehr oder weniger. Ich meine, wir hatten ja dann nachher auch noch Glück, wenn ich überlege, so die erste Szene, zweite Halbzeit.
Oh, leck mich am Arsch, der Pfostenschuss, da habe ich schon gedacht, genau. Jetzt ist alles vorbei.
Ja, da wäre es auch gegangen, wenn das Gegentor gefallen wäre, das 3-0, wäre aber komplett auseinandergefallen, da hätten wir 6-0 eine Klatsche bekommen, also ohne Mist. Ich glaube, da wäre die Sache komplett am Arsch gewesen, dann hätte ja schon wieder der Baum gebrannt. Aber irgendwie kommt ein Meier daher und wuselt so ein und waschelt so ein Ding da rein zum 2-1.
Wobei man ja mal sagen muss, der war ja in der ersten Halbzeit, war der ja überhaupt nicht präsent. Ne? Also da kam ja wirklich gar nichts von dem. Also auch wenn er jetzt als einziger eine halbwegs positive Bewertung bekommen hat, die hat er auch meiner Meinung nach nur bekommen, weil er die Tore gemacht hat. Und ich glaube, zum dritten Tor hat er auch noch die Vorlage gemacht. Das waren seine drei einzigen Highlights. Ansonsten ist der Meier im Spiel komplett untergegangen.
Das Phantom, ja.
Also Meier aus meiner Sicht auch eine Katastrophe, wie so einige. Die Tore reißen es raus. Eigentlich so ein typischer Meier, die Tore reißen es raus. Ich fand schon, dass er sich bewegt hat. Was ich zum Beispiel viel schlimmer fand, war, Schwegler hat mir wieder nicht gefallen, ja. Gerade in dieser ganz wichtigen zentralen Rolle. Und Lehmann war ein Vollausfall.
Ja.
Also Lehmann war richtig schlecht, den hätte ich auch wirklich zur Halbzeit auch rausgenommen an Fees Stelle. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Vor allen Dingen, was am allerschlimmsten war, der wurde ja bei den Einkäufen immer charakterisiert, als das ist ein Typ mit Charakter, der stemmt sich, wenn es irgendwie nicht gut läuft und so weiter. Ist ein Leader-Typ. Also, wenn das irgendwie seine Leadership sein soll, dann gut Nacht. Also, da muss noch viel, viel mehr kommen.
Aber wer mir extrem gut gefallen hat im Mittelfeld, war der Rode. Also, es war im Prinzip der einzige Spieler, der meiner Meinung nach herausgestochen ist, der immer wieder gute Aktionen gemacht hat, der sowohl nach vorne als auch nach hinten sich reingehangen hat, wie blöde. Also, der wäre für mich der Spieler des Tages gewesen.
Ja, der hat auch wirklich ordentlich gebissen. Aber ich muss wirklich nochmal ganz klar sagen, Schwegler war auch, ich habe eigentlich gedacht, jetzt ist er in der zweiten Liga, jetzt kann er vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen brillieren, aber er hat noch den Anschluss überhaupt nicht gefunden. Also der hinkt wirklich noch seiner Form absolut hinterher. Das war wirklich ganz, ganz grausam. Also auch dieses kam auch, glaube ich, kaum ein Pass von Schwegler an. Das muss wirklich jetzt die nächste Zeit noch besser werden, sonst brauche sie auch keine Gedanken machen, in der ersten Liga irgendwie jetzt noch zu landen.
Was mich so ein bisschen irritiert hat, war, die Aufstellung war ja von sich an relativ offensiv. Kaio auf der rechten Außenbahn hätte ich jetzt im Leben nicht erwartet. Auch nicht, dass er da 70 Minuten durchhält. Ich hätte eigentlich erwartet, dass der nach 10 Minuten da schon irgendwie mit dem Sauerstoff hantieren muss. Aber die sowohl er als auch Meier haben sich ja nicht wirklich lange auf den Außenbahnen bewegt, sondern sind ja immer relativ schnell in die Mitte gezogen. Also da hätte ich eigentlich auch ein bisschen was anderes erwartet.
Die haben wahrscheinlich die neue Taktik und die neue Spielweise noch nicht übernommen. Den Eindruck hatte ich auch. Und deswegen bin ich immer noch ein bisschen, finde ich diese Lösung mit den beiden auf den Außenpositionen vorne auch noch, hat die mich noch nicht wirklich überzeugt.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen.
Ist richtig nicht, weil das System ist ad absurdum geführt worden. In dem Moment, wo die zwei halt nichts reißen, dann spielst du nämlich wieder im Prinzip im System Gekas, nur dass du vorne halt einen Hoffer als Einzelkämpfer vorne rumlaufen hast.
Mhm. Also ja. Ich muss sagen, für mich kommt es irgendwie so ein bisschen so rüber, als wäre das jetzt gerade alles ein bisschen Schaulaufen momentan noch. Also hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass so ein Kaio nur spielt, weil man will, dass er verkauft wird. Dass er irgendwie nur so präsentiert wird, ja, er ist fit, er kann laufen und kann auch noch ein, zwei Aktionen machen und deswegen setzen wir ihn momentan nicht auf die Bank, weil wir noch bestmöglich verscherbeln wollen. So kommt mir das irgendwie vor.
Ja, dafür zeigt er aber zu wenig. Also dann musst du den bis zur Winterpause regelmäßig vorher mit 2 Liter Testosteron vollpumpen, dass der eigentlich 90 Minuten durchrennt, damit du ihn dann in der Winterpause für 2 Mio verkaufen kannst. Das ist das Einzige, was da funktioniert.
Immerhin hat er schon gegrätscht. Das war eine Sache, die ich noch nie von ihm gesehen habe, aber er hat jetzt in dem Spiel schon mal gegrätscht. Er war auch nicht der Schlechteste, aber natürlich wieder unter den Erwartungen zurückgeblieben, aber wie wirklich fast jeder.
Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, unter seinen Erwartungen zurückgeblieben, also wäre bei Kaio noch hohe Erwartungen.
Ja, gut.
Das ist, glaube ich, auch ein bisschen falsch.
Ja, das stimmt. Ja, aber ich hätte auch sowieso nicht in die Startelf gesetzt, also ich hätte irgendwie, also ich denke, wir haben ja Außenspieler, die wir auch nur vielleicht zum Teil neu gekauft haben, da habe ich eigentlich eher erwartet, dass die dann auch spielen und nicht in Kaio. Also in Kaio hatte die, dessen Aufstellung hat mich sowieso gewundert.
Naja, dass er gebracht hat, hat mich jetzt nicht gewundert. Von der Leistung her war es für mich jetzt auch in Ordnung. Von daher, ja, unterm Strich passt es irgendwo. Dass er auf Dauer hier nicht mehr der Superspieler wird, das ist, glaube ich, auch jedem von uns bewusst. Außer der Alex also vielleicht.
Mir ist es auch schon bewusst, aber ich habe immer noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer, der dann so aufkeimt, wenn Kaio auf einmal anfängt, auf der Außenbahn zu grätschen. War auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ich meine, gut, genau, der kommt zwar dann halt auch eine Minute zu spät,
bis
der Ball schon 3 Kilometer weitert. Ja, aber das ist wenigstens mal Einsatz.
Ja, Kaio war doch schon nach der 30. Minute fast gelb-rot gefährdet. Er hat doch andauernd Schnicklichkeiten gehabt, ja.
Naja, gut,
also ich meine, kämpferisch war es okay, ja.
Er war nach der 30. Minute auch schon stellenweise ein bisschen grün im Gesicht, aber anderes Thema. Wer mir besonders gut gefallen hat und ich glaube, ich nicht so ganz bislang Erwähnung gefunden hat, du hattest ihn zwar mal kurz erwähnt, Jagba fand ich sensationell gut hinten links eigentlich. Also auch so mit Druck nach vorne und allem, auch mit Einsatz. Ich erinnere mich dann noch so an diese eine Szene, wo er eigentlich schon fast am Boden gelegen hat, sich aber dann trotzdem noch irgendwie hochgekämpft hat und dem Vierter da den Ball abgenommen hat. Also da war richtig Einsatz zu sehen bei dem.
Das muss man sagen, das stimmt. Also er hat zumindest viel, viel probiert. Also es ist auch bei weitem nicht alles ihm gelungen. Ja, also es sind auch einige, wo er den Ball, also wo er passen wollte und dann ist er beim Gegenspieler stecken geblieben. Aber trotzdem hat er viel probiert und ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass wir mal wieder so eine schwarze Perle in unserer Mannschaft haben. Und er hat für mich einen positiven Spirit einfach gehabt. Ja, also ich muss sagen, wirklich als von einer der Spieler, die ich am meisten am besten gesehen habe im Endeffekt. Und man muss wirklich sagen, der Drang nach vorne war bei ihm deutlich spürbar.
Das ist klar, aber das Problem ist halt, dass du keine Innenverteidigung hast, die darauf abgestimmt ist. Also der Russ hat ja im Prinzip direkt an seiner Seite gespielt und der Jagba ist schon immer einen Schritt zu spät gekommen, wenn es darum ging, einen Konter abzulaufen. Da ist er halt dann einfach nicht da. Und der nächste Nachteil, den er mitbringt, der ist halt gefühlt 1,60 Meter groß. Und das war sowieso ein Tag, an dem wir kein einziges Kopfballduell gewonnen haben. Und ja, da hilft er halt auch nicht mit.
Also bei dem Thema Kopfbälle etc. finde ich jetzt bei ihm nicht so kritisch, auch gerade bei den Außen. Wo ich dir recht gebe, er wirkte irgendwie nicht ganz so spritzig, was irgendwie die Schnelligkeit angeht. Wobei er nicht langsamer ist als hier die Vorgänger auf der Position. Was ich gut fand, war, wir haben endlich mal wieder einen linken Verteidiger, der einen Ball über 10 Meter flach, und hier liegt die Betonung auf flach, an den Mann bringen kann. Das fand ich schon mal gut. Und ansonsten ist natürlich noch viel Luft nach oben, auch gerade was so mal eine Flanke oder sowas angeht.
Ja,
Flanken hat man relativ wenig gesehen. Also wie gesagt, da hätte ich halt von der Aufstellung schon erwartet, dass man da eine Menge eher von sieht, weil es ja eher so die klassische Aufstellung dafür ist, aber...
War mir auch ein bisschen überraschend, dass der Schwegler jetzt der neue Mann für Standards ist, ne? Also der hat ja sowohl die Ecken von links als auch von rechts getreten, der hat alle Freistöße geschossen. Hatte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Also ich dachte auch, dass das gerade so eine Stärke vom Lehmann war.
Ja, stimmt, ja. Aber wenigstens hat es zu Erfolg geführt. Immerhin haben wir mit dem 2-2, das war, glaube ich, ein Freistoß, und der dann in den Kopfball von Meier gemündet hat, ne? Und es war dann endlich mal durch eine Standardsituation mal wieder zum Erfolg gekommen, weil das ist ja eigentlich auch ein Rezept, was du in der zweiten Liga ganz oft und super machen musst. Viele Mannschaften nehmen sich nichts, das hast du auch in den vergangenen Spielen jetzt wieder gesehen, des restlichen Spieltages. Das war eine Patzsituation, aber Standards haben es entschieden. Und das ist ganz wichtig, da müssen wir uns auch wirklich fokussieren drauf. Und fand ich gut, dass es 2-2 dadurch gefallen ist.
Wobei ich fand, dass wir gerade bei den Ecken auch wieder eine Gefährlichkeit von irgendwie 0,0 hatten.
Sonst war es kacke, also aber...
Da haben wir auch noch viel zu machen. Ich meine, der Freistoß war ganz gut. Meier hat es klasse gemacht, also wirklich perfekt getroffen, das Ding. Aber ansonsten auch einfach mal, dass die Freistöße ein Stück schärfer reinkommen, ein bisschen schärfer aufs Tor gezogen werden und so weiter. Also da ist echt noch Übungsbedarf.
Da ist noch viel Luft nach oben, ja. Und dann das 3-2, naja, das war eigentlich auch, ich habe eigentlich auch nicht mehr damit gerechnet, dass da noch ein 3-2 fällt. Ich war mit dem 2-2 zufrieden, und dann kam dann noch so ein Angriff von Kreuter Fürth, und da habe ich gedacht, scheiße, jetzt bekommen wir wieder ein Gegentor, weil du musstest ja bei der Abwehr musstest du ja 93 Minuten musstest du ja zittern, weil da war ja nichts, da gab es ja überhaupt keine Stabilität. Und dass wir dann irgendwann im Gegenzug dann noch das 3-2 reinwurschteln, ja, genau wie dieses gesamte Spiel, war halt ein Sieg, der kaum dreckiger ging, ja, aber ich nehme dankend an.
Ich würde gerade sagen,
wir sind halt die zwei, wir sind halt die, und wir sind die Bayern der zweiten Liga.
Ja,
dreckig in letzter Sekunde gewinnen.
Ja, genau. Nee, den Vergleich finde ich nicht schön.
Nee, den will ich mir jetzt auch nicht anheften, aber es mag vielleicht faktisch stimmen, aber im Endeffekt, naja, wir sollten uns lieber mal umsehen, dass unsere Abwehr mal ein bisschen Stabilität gewinnt. Ja, also dann brauche ich auch nicht immer so einen Gaukelsieg dann da zu erleben.
Was mir nach dem Spiel gut gefallen hat, war das Interview mit Kessler. Also normalerweise finde ich ja so Interviews nach dem Spiel immer tendenziell eher die Hölle, aber das war eigentlich verhältnismäßig angenehm. Also das, was er gesagt hat, war durchaus sinnhaft.
Was hat er denn gesagt? Ich habe es leider nicht sehen können.
Ja, das war halt so generell, dass er gesagt hat, Abwehr hat halt noch grandiose Abstimmungsprobleme, was halt auch zum Teil einfach daran liegt, dass der Schildenfeld ja dann relativ spät erst auch gekommen ist und von daher da die Abstimmung so ein bisschen gefehlt hat. Er hat die Tore auf seine Kappe genommen, was er auch meiner Meinung nach ganz klar machen musste.
Ja, stimmt.
Hat sich auch bei der Mannschaft dafür bedankt, dass er das Thema dann noch mehr oder weniger gerettet haben für ihn. Also das fand ich dann schon in Ordnung. Da fand ich das Interview vom Russ danach dann irgendwie grauslicher.
War aber ganz witzig zu sehen, weil bevor der Russ zum Interview gegangen ist, haben wir nämlich noch gerätselt, was der Hübner gerade mit dem Russ am Diskutieren ist. Der hat sich nämlich, nachdem die Spieler in der Kurve waren und halt dieses standardmäßige Arm hoch hey, gemacht haben, hat er sich den Kessler und den Russ geschnappt. Also er ist dann direkt aufs Spielfeld gelaufen gekommen und hat zuerst dem Kessler ein paar Anweisungen gegeben, und dann hast du auf einmal gesehen, wie er richtig hart auf den Russ einredet und auch die ganze Zeit mit den Armen am Gestikulieren ist. Und genau das hat sich ja dann im Interview wiedergespiegelt, weil die erste Frage dann halt auch war, wie sieht's denn jetzt aus? Bleiben, nicht bleiben, Wolfsburg, ja, nein. Und dann kam halt direkt die Antwort, sage ich nichts zu, aber das Spiel fand ich, bla 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 bla. Also die Anweisungen, die kamen halt ganz klar vom Hübner.
Ja gut, ich meine, es wusste ja sowieso schon jeder, was los ist. Es war ja in der 35. Minute oder irgendwas, als der Kicker schon rausgehauen hat, dass mehr oder weniger Russ nach dem Spiel direkt ins Trainingslager von Wolfsburg fährt.
Was ist denn das auch für eine Aktion? Also der Littbarski sitzt ganz öffentlich oben auf der Tribüne, die ganzen Reporter rennen da rum, ja, da brauche ich auch keine 10 Finger mehr, um mir abzuzählen, was passiert.
Ja, natürlich. Und dann die Frage zu stellen von wegen, war das ihr letztes Spiel? Und dann die Antwort, also das fand ich dann auch eher albern.
Ja, gut, also das war halt meiner Meinung nach ganz klare Ansage, die er davor bekommen hat, dass er zu dem Wechselthema keinerlei Stellung beziehen darf.
Der Punkt ist doch, warum geht er dann überhaupt zum Interview?
Genau.
Warum schicken sie dann nicht einen Schwegler oder sonst wen?
Weil er geschickt wurde. Also ja, der
aber Hübner warum? Deswegen finde ich aber die ganze Nummer schwachsinnig.
Die Spieler, ja? Hat die Spieler rausgepickt und hat gesagt, du mitkomm, und hat dann im Prinzip irgendwelche Anweisungen gegeben und ab dafür.
Ja, aber dann schicke ich da nicht einen Russ hin, dann sage ich dem von wegen, sieh zu, dass du so schnell in die Kabine kommst wie möglich, geh jedem Mikro einen Meter aus dem Weg und schick den Schwegler dahin als Kapitän. Fertig. Ja,
also ich muss halt sagen, Russ ist sowieso im Umgang mit den Medien, also wenn es ums Interview geht, nie sonderlich geschickt gewesen. Und das ist er auch heute noch nicht und das wird er wahrscheinlich auch nie sein. Da kommen wir auch noch drauf, gleich zu sprechen. Aber ich muss halt sagen, ja, das ist im Endeffekt Quatsch. Man kann auch mal Farbe bekennen, aber im Endeffekt sollte er, glaube ich, die Intention von Bruno Hübner war dann im Endeffekt, dass der Russ halt sich noch mal ein bisschen lobenswert vielleicht über die Eintracht auslässt oder so und dass es nicht vordringlich um seinen Wechsel geht. Keine Ahnung, aber das hat er dann auch nicht gemacht. Man hätte ja auch mal ansprechen können, dass wieder relativ viele Fans da waren bei dem Auswärtsspiel. Das wurde ja jetzt auch alles nicht gemacht, keine Ahnung. Aber Russ ist halt jetzt auch nicht kein wirklicher Wortakrobat und das hat sich jetzt auch wieder abgezeichnet. Aber gut, das Thema ist ja jetzt auch beendet, ne?
Ja, eigentlich so ein bisschen verwunderlich, dass das jetzt relativ zügig schon war. Also ich meine, dass der Wechsel kommt, war eigentlich klar, aber ich hätte ihn dann doch eher erst nach dem St. Pauli-Spiel erwartet.
Also ich hatte ja daran gezweifelt, dass der Wechsel noch stattfindet. Also ja, ich habe halt auch von diesen ganzen Gerüchten innerhalb während des Spiels nichts mitbekommen, weil ich ja auch keinen Handyempfang hatte und deswegen auch nicht gelesen habe, was auf Twitter, Facebook, sonst irgendwo gepostet wurde. Aber für mich wurde halt in dem Spiel extrem deutlich, auch wenn der Russ keine Leistung gebracht hat, dass wir hinten in der Innenverteidigung immer noch ein wahnsinniges Problem haben und da Schildenfeld nicht der Abwehrrecke ist, wie er immer hoch gelobt wurde. Und da hatte ich eigentlich gedacht, naja, vielleicht hat das Spiel mal verdeutlicht, dass man den Russ nicht einfach so abgeben kann.
Also für mich war das von Anfang an klar, dass der Russ weggegeben wird. Also das war für mich auf jeden Fall sicher. Aber ich habe halt jetzt auch, na gut, wobei ich habe eigentlich schon gedacht, ich hätte ja ursprünglich gedacht, dass es noch vor dem Fürth-Spiel passiert. Jetzt ist es direkt danach passiert. Okay, Zeitpunkt kann man streiten, aber die Sache war klar wie Kloßbrühe. Das ist halt dann
ja,
jetzt
was ich halt
so
nicht wusste, war, dass wir irgendwelche Auflagen haben, dass wir Gott weiß, wie viel Transfererlöse erzielen müssen mit dem Abstieg in die zweite Liga.
Das wurde ja auch nicht öffentlich kommuniziert. Das hast du ja tröpfchenweise dann mitbekommen in diversen Medien, dass wir doch wirklich einen gewissen Erlös erzielen müssen, damit wir auch noch weiter finanziell stabil sind. Gut, es ist halt so, aber wir wussten ja im Endeffekt, dass Russland gehen wird. Das hat sich ja angedeutet, als Bruchhagen das Interview gegeben hatte in der Frankfurter Rundschau oder so, war das dann, glaube ich, wo er gesagt hat, Felix, mich musste da jetzt wegen Marco nicht mehr anrufen, wegen Marco Russe musste jetzt einen Bruno anrufen, da war für mich die Sache schon gegessen. Wenn du das so öffentlich machst, da ist der Käse da schon gegessen, dass er auf jeden Fall wechseln wird.
Ja, genau.
Aber die spannende Frage ist ja jetzt eigentlich dann noch, es gab ja jetzt dann noch dieses schicke Interview von Marco Russ in der Wolfsburger Allgemeinen, Wolfsburger Tageszeitung, keine Ahnung, wie das Käse
nee, war irgendwas hier aus der Gegend. Irgendwie Aschaffenburger sonst was oder sowas.
Okay.
Okay.
Naja.
Jedenfalls hat er da ja relativ stark gegen seinen Ex-Trainer, den Michael S. Punkt, geschossen.
Den Türken, den Halbtürken jetzt.
Den Halbtürken, ja. Ich meine, im Prinzip das, was wir ja alle schon die ganze Zeit gesagt haben und für uns eigentlich auch offensichtlich war, dass es an Fitness gemangelt hat bis zum geht nicht mehr. Was man bei 2 Stunden Training am Tag auch nicht irgendwie anders erwarten kann eigentlich. War er ja dann schon relativ offensiv und ehrlich mit dem Thema. Gab ja dann jetzt heute, glaube ich, bei HR Online nochmal ein Interview mit Bruchhagen, der dann gemeint hat, von wegen, nee, das hat er nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass der das so gesagt hat und das muss die Presse falsch zitiert haben oder wie auch immer.
Also, ich habe ja dazu schon irgendwie meinen Senf geschrieben. Ich fand ein paar Aspekte daran irgendwie ziemlich krass. Also das erste ist natürlich das, was wir ja auch mal gesagt haben, das Training war anscheinend wirklich für die Katz. Nur die magische Frage ist, wieso hat es wieder keiner gemerkt? Also jeder hat es irgendwie gewusst innerhalb der Mannschaft auch und keiner hat es gesagt.
Genau. Und keiner hat was dagegen getan.
Außer wohl Amanatidis, aber da kommen wir ja auch gleich nochmal zu. Ja. Das Zweite ist, wir haben ja auch immer wieder gesagt, der Russ wirkt nicht hundertprozentig austrainiert. Also so dieser Eindruck, den wir ja, keine Ahnung, von einem halben Jahr schon mal hatten, von wegen, ja, da sind irgendwie ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen und so weiter. Was ich mich dann auch wieder frage ist, wenn ich Fußballprofi bin und sage, okay, ich habe 2 Stunden am Tag Training. Was hindert mich denn eigentlich daran, irgendwie nachmittags, wenn ich trainingsfrei habe, mich für eine Stunde auf den Stepper, aufs Rad zu setzen oder was auch immer, um was für meine Fitness zu machen? Also das ist ja das eine, dass man irgendwie das Training kritisieren kann. Das andere ist, wo ist so die Eigeninitiative? Plus, warum hat er einfach nicht den Mund mal aufgemacht, als er noch bei der Eintracht unter Vertrag stand und als er es hätte bringen können? Das ist auch so ein Punkt, wo ich so sage, jetzt im Nachhinein, ist zwar jetzt schön für uns, dass einfach da ein bisschen Transparenz reinkommt, aber warum hat er das Maul nie aufgerissen?
Ja. Genau das ist doch der Punkt. Immer jetzt im Nachhinein zu sagen, ja, deshalb war nicht gut, das war nicht gut, oder Eigeninitiative, das ist es doch. Der bekommt doch weiß Gott genug Geld, und dann muss er halt auch mal sich selbst mal ein bisschen in den Arsch beißen. Aber er hat es anscheinend dankend akzeptiert, dass er nur 2 Stunden da rumhoppelt, ja, wie so ein Häschen, und dann wahrscheinlich auf der Suche nach Ostereiern ist, ja. Tut mir leid, und die anscheinend auch gefressen hat, so wie es aussah, ja. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass ich dann im Nachhinein das kritisiere, aber selbst nicht dieses Selbstverständnis habe, hey, wenn ich vom Training nicht fit bin, dann muss ich es halt persönlich werden. Außerdem gibt es auch bei der Eintracht noch genügend Fitnesscoaches, die du da mal fragen kannst, ja, den Faber hättest du da mal fragen können, was kann ich nebenbei noch machen, damit ich wieder in Schuss komme. Genauso auch eine Sache, er hat gemerkt, dass er immer Stammspieler ist, also war es für ihn keine Motivation. Was ist das denn? Ich glaube, Körbel war über viele Jahre bei der Eintracht auch Stammspieler, das wusste der. Und ich glaube nicht, dass ihm mal die Motivation gefehlt hat. Das ist auch ein gewisses Stück Eigeninitiative, was du als Profi an den Tag legen musst. Und das hat er komplett vermissen lassen. Und deswegen ist auch er ein gewichtiger Grund, warum es mit der Eintracht nach unten ging.
Ja, vor allen Dingen gewichtig.
Ja. Ja, also der Punkt ist halt komplett richtig. Also wenn mich der Abstiegskampf meiner Mannschaft oder meines Vereins, für den ich seit über 10 Jahren Fußball spiele, aus der Region, wo ich komme und wo eigentlich mein Herz dranhängen sollte, wenn mich der Abstiegskampf dann nicht motiviert, meine Leistungen abzurufen und mich dann hinzustellen und zu sagen, ja, wäre ich nicht dauernd Stammspieler gewesen, dann wäre ich motivierter gewesen, und hoffentlich macht mich der Felix jetzt fit und hoffentlich bringt mir der Konkurrenzkampf hier jetzt die nötige Motivation zurück, ist halt echt eine Frechheit.
Gab es da nicht auch noch so ein Interview im HR beim Heimspiel von wegen, den Abstieg will keiner in seinem Lebenslauf stehen haben und ja. Motivation und bla bla bla? Für einen Arsch?
Ja,
da hast du recht, genau. Aber es kam ja nichts rüber. Und wie gesagt, ich find's halt leider absolut frustrierend, wenn du als wirklicher Vollprofi, was du normalerweise sein müsstest, wenn du genug Geld verdienst in der ersten Liga bist, dann musst du einfach dieses Selbstverständnis entwickeln für dich, einen gesunden Ehrgeiz zu entwickeln, ich muss fit sein. Du, für die paar Jahre, wo du Profi bist, musst du halt auch immer top fit sein. Und ich meine, es sieht ja nicht so aus, als würde er jetzt irgendwie trinken oder sowas, aber da hat er sich auch zu oft selbst gehen lassen. Und wenn er das dann im Nachhinein anmerkelt, ja, oder bemängelt, dass er halt wirklich da zu wenig Fitness gebolzt wurde oder so, der hätte aber auch mal zu den betreffenden Stellen gehen müssen, das öffentlich anmahnen müssen. Gut, vielleicht, aber da hat er ja auch in seiner Duckmäusigkeit war er da auch anscheinend gefangen und hat wahrscheinlich Amanatidis das machen lassen und hat selbst da nichts gemacht. Also da, wie gesagt, ich muss sagen, charakterlich ist es doch zweifelhaft, was Russland im Endeffekt abgeliefert hat. Ja, wenn er das alles erkannt hat und es im Nachhinein anprangert, da stellt sich die Frage, warum er nicht schon vorher Gegenmaßnahmen oder ergriffen hat.
Ja, gut, die Frage musst du dir eigentlich bei vielen stellen. Schwegler mit seiner Ich-will-Perspektive hat ja auch nichts getan.
Also, nee, vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt Ich-will-Perspektive ging es halt nur noch bergab.
Ja.
Und der muss jetzt auch mal gucken, dass er wieder einen Anschluss findet.
Ja, aber jetzt rein mal auf dieses Thema von wegen, warum machen sie nicht einen Mund auf, da kannst du alle der Reihe nach eigentlich abwatschen.
Klar,
bevor wir zu dem
aber dann sollen sie in die andere Richtung halt auch die Klappe halten. Ich meine, ja, der Junge ist zum Beispiel auch so ein Thema, ne? Der hat jetzt am Freitag gegen Fürth auch keine Spitzenleistung aufgerufen. Von dem war ich halt auch echt enttäuscht. Der hat 2 Kämpfe verloren. Das kennt man von dem normalerweise nicht. Aber der hält halt auch seine Klappe.
Ja. Ja,
und das halt in beide Richtungen. Der stellt sich halt auch nicht hin und sagt, ja, ich will motiviert werden. Nee, kommt halt nicht.
Ja. Ah ja, klar. Also ich meine, man kann Russ in seiner Zeit als Profi nicht wirklich viel anlasten, und er hat auch in der Regel die Knochen hingehalten, deswegen wünsche ich ihm auch alles Gute für die weitere Entwicklung hier bei dem komischen Werksclub. Aber es ist halt so, dass er für mich leider nicht als der große Eintracht-Spieler in Erinnerung bleiben wird, einfach weil er auch zu wenig Charakter in entscheidenden Phasen gezeigt hat.
Die spannende Frage ist ja jetzt, wer kommt und wie schnell kommt da noch jemand? Also die Aussage war ja von Bruchhagen, Fee bekommt definitiv noch einen Innenverteidiger. ich persönlich würde es eher sehen, er würde noch 2 bekommen. Die Frage ist halt eben jetzt wirklich, wie schnell geht das Ganze über die Bühne? Nächstes Spiel ist erst am Montag, also da hätten wir noch ein bisschen Luft.
Also ja, wobei, selbst wenn du einen 9 holst für Montag, vergiss es mal. Also Montag würde ich mal geschmeidig sagen, Clark, willkommen in der Innenverteidigung.
Genau. Hat auch Faye gemeint. Ja. Wenn der Spieler bis Dienstag nicht da ist, wird der nicht spielen. Ne? Das hat er ganz klar gesagt.
Ja, weil wir es vorher getwittert hatten.
Natürlich deswegen.
Nur deswegen.
Ja. Was ich glaube, ist, dass sie einen Innenverteidiger noch holen werden. Ich glaube nicht, dass 2 möglich sind. Könnte ich auch mit leben, vor dem Hintergrund, dass du sagst, lieber in einen investieren, wo du im Zweifel auch mal irgendwie, keine Ahnung, eine Mio oder so hinlegen musst, anstatt irgendwo so eine halbgare Nummer, wo dann am Ende irgend so eine Belaid Missverständnisgeschichte draus wird. Also wirklich lieber einen nehmen, der aus Deutschland kommt, wo du sagst, der hilft, der bringt dich sofort weiter, den kannst du sofort einsetzen.
Auch da gab es eine lustige Aussage von Bruchhagen in dem Interview. Ich gucke gerade, da war nämlich auch so die Frage, wird es einer oder wird es 2? Wo haben wir es? Den Wunsch nach 2 weiteren Innenverteidigern erfüllt bekommt, oder muss sich der Trainer mit einem Abwehrmann zufrieden geben. Das müssen wir erstmal sehen, in welcher Größenordnung wir uns bewegen. Ich sag mal, wenn wir jetzt Mertesacker holen, dann kommt kein weiterer mehr.
Ach ja, naja, also ich glaube, das ist leider ein bisschen unrealistisch, wobei der ja auch die ganze Zeit verletzt ist, also da wäre es vielleicht auch nicht so sinnvoll, den überhaupt zu verpflichten. Aber gut, es gibt ja so ein paar Namen, die da gerüchtet wurden. Ich glaube, Sonntag auf Montag hat ja schon die Bild-Zeitung groß damit getönt, dass wir den Rabiot Afolabi geholt haben, den mittlerweile ablösefreien 31-jährigen Nigerianer, der mal in Österreich aktiv war. Das hat sich aber bisher nicht bestätigt, trotz mehrerer Meldungen. Und jetzt sind wir weiter am Suchen. Okay, er wäre ablösefrei, aber 31, die Spritzigkeit fehlt wahrscheinlich auch. Stellungsspiel soll ganz gut sein. Also
wobei der Bruchhagen das ja auch mehr oder weniger schon ein bisschen dementiert hat, dass der am Montag in einem Interview hat er schon gesagt, also was ich dazu sagen kann, ist, dass keiner von den 50 gehandelten Namen auf unserer Liste steht. Ja. Und damit ist im Prinzip auch schon klar, dass der auch nicht kommt. Was mich noch ein bisschen überrascht hat, war eine Aussage vom Hübner, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie gelesen habe, der auf einmal noch mit ins Spiel gebracht hat, dass wir zusätzlich zu einem Innenverteidiger noch einen Stoßstürmer brauchen.
Das war das relativ längere Interview, wo er gesagt hat, dass er wahrscheinlich 5 bis 6 Spieler abgeben will. Und wenn dann noch Ressourcen verfügbar sind, weil von den 5 bis 6 Spielern, die er optimalerweise abgeben will, auch ein oder zwei Stürmer mitgenannt sind. Und da würde er dann einen neuen holen. Deswegen wird mittlerweile ein bisschen gerüchtet, ob das Interesse an Meierhofer wieder aufflammt. Aber das hat momentan ja überhaupt keine Priorität. Da brauchen wir uns auch momentan echt nicht mit zu befassen. Ich schätze Innenverteidigung, keine Ahnung. Ich würde mal den Namen McKenna reinwerfen. Der ist auch 31 Jahre, spielt bei Köln und wäre auch relativ günstig zu haben. Und der hat immer seine Leistung gebracht, sei es bei Cottbus oder in Köln. Vielleicht sollte man sich an dem mal ranhalten, aber das ist jetzt auch nur im Trüben gefischt, ja.
Wenn der Chefscout das schon sagt.
Ja, klingt nicht, also könnte ich gut mit leben.
Spricht Deutsch, kennt halt das deutsche Umfeld im Endeffekt und kann eine Mannschaft auch führen. Das hat er ja damals schon eigentlich relativ erfolgreich bei Energie Cottbus gemacht. Muss man halt mal sehen, aber die Kölner würden ihn wahrscheinlich auch ordentlich verkaufen, also für nicht so viel Geld. Also da muss man halt mal sehen, aber da muss man halt einfach hinterher sein. Aber das wäre auf jeden Fall eine Lösung, wo wir auch wissen, dass er auch die Zweitliga einfach kennt. Das ist halt auch so eine Sache. Das weiß nicht, ob es was bringt, jetzt so einen Nigerianer zu holen, der in Österreich erfolgreich war und auch sicherlich seine Leistung dort gebracht hat, aber die zweite Liga einfach nicht kennt. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ne? Deswegen wurde es ja auch wieder dementiert. Wir werden sehen, aber ich denke schon, dass wir uns da auch mal zeitnah mal auf den Hosenboden setzen sollten.
Also eins hat der Hübner hat ja noch gesagt, dass es Mittwoch oder Donnerstag sein wird, wo der neue Spieler präsentiert wird. Von daher gehe ich davon aus, dass der schon relativ weit ist mit dem, was er da in der Hinterhand hat. Was mich am Afolabi gestört hätte, ist, ich bin halt der Meinung, wir brauchen noch einen deutschsprachigen Verteidiger hinten. Wir haben mit dem Jakba jemanden, der zwar Deutsch kann, aber das halt auch eher nur halbherzig. Schildenfeld ist halt auch kein Deutscher. Afolabi gut hat in Österreich gespielt, der wird das ein oder andere Wort Deutsch können. Aber wer soll denn da hinten die Abstimmung übernehmen und wie sollen das vonstatten gehen. Also ja, mit Leo vom Torwart kommst du noch klar, aber viel mehr läuft dann auch nicht.
Du Fuchs, ey, hat sie gerade die ganzen Codewörter wieder ausgepackt, so muss es sein.
Ja, alter nee, Fußballer, Mensch.
Ja, ich bin begeistert. Zweite Bundesliga-Erfahrung. Nee, hast du vollkommen recht. Ich denke, Schildenfeld wie auch der Afolabi könnten beide dann hier schönes Österreichisch sprechen, aber ich gehe da mit dir komplett d'accord. Am liebsten wäre es mir wirklich ein deutscher Spieler. Aber ob der finanzierbar ist in der momentan relativ angespannten Lage, das ist wahrscheinlich die größte Frage von allen. Weil einen Ausländer bekommst du wahrscheinlich günstiger als irgendeinen Deutschen. Die üblichen Verdächtigen habe ich auch alle schon genannt und da hat sich bisher nichts erhärtet. Deswegen weiß ich nicht, ob da die Eintracht wirklich noch nach deutschen Spielern sucht. Ja?
Die Frage ist doch da wirklich, bevor du dir nochmal so ein, und es gibt ja genügend Negativbeispiele, ja? Kayo in Klammern, aber Petkovic, Belaid, also da haben wir doch genug Füllmaterial, was uns einfach nur auf den Kosten sitzt. Ja. Wirklich, der Schuss muss jetzt echt sitzen, weil viel Luft ist nicht. Deswegen jetzt lieber irgendwie nochmal im Zweifel ein paar Wochen warten und einen ordentlichen Verteidiger holen, anstatt dass du halt irgendwie so eine Kompromissnummer machst.
Ich erinnere an, den haben wir auch, ich weiß nicht, ob wir da in der zweiten Liga waren oder ob wir gerade dann wieder aufgestiegen sind, Rehmer haben wir geholt. Da war seine Karriere schon fast vorbei, aber der hat der Eintracht für ein, zwei Jahre noch richtig gute Dienste geleistet. Ja, und es war einer, an dem konnte ich die Spieler aufbauen. Und es war ein deutscher alter Nationalspieler. Das war gut, das war eine super Sache und er hat auch seinen Mitspielern geholfen. Und so einen in der Form bräuchten wir wieder, damit der Aufstieg auch in greifbare Nähe rückt. Ich will auch sagen, letzte Saison hast du gesehen, da ist die Hertha auch aufgestiegen, nicht weil sie den Lell gekauft hat, sondern eher, weil sie mit Mijatovic einen Spieler gekauft hatte, der auch schon ein bisschen älter war, aber der seine Leistung schon gebracht hatte und die zweite Liga kannte und auch flüssig Deutsch gesprochen hat. Also so in der Art müssen wir uns bewegen.
Sind wir aber auch wieder bei einem Thema, was wir letztes Jahr... Sorry.
Was ist eigentlich aus dem Simunic geworden?
Simunic habe ich jetzt, sagen wir ja schon die ganze Zeit, das haben wir, glaube ich, auch schon bei Videopodcast gesagt, Simunic kann ich noch 10.000 Mal sagen. Die Hoffenheimer wollen ihn anscheinend nicht mehr so wirklich haben. Das ist eine Alternative. Und dann haben wir hier den Kroaten, haben wir die Kroaten-Innenverteidigung, dann haben wir hier wirklich zwei Bären stark und da traut sich ja gar keiner mehr von den Jungspunden hier aus Aachen oder so überhaupt in unsere Innenverteidigung zu kommen, beziehungsweise in unseren 16er. Das wäre eine, auf jeden Fall.
Kann den Marvin da mal einer hinfahren, dass der sich um das Thema mal kümmern kann?
Ja, lass den Marvin mal vorher bei uns einen Vertrag unterschreiben. Wir müssen uns die Transfererlöse an ihm sichern. Also das scheint jetzt ein heißes Eisen zu werden. Da müssen wir früh genug, müssen wir da uns unsere Kommerzgedanken hinter mal.
Genau, deswegen haben wir es jetzt auch hier im Podcast gesagt und über den Livestream rausgejagt. kommen wir mal von dem Thema Innenverteidiger weg. Ein Thema, was uns jetzt wieder Geld gekostet hat, in Anführungszeichen, ist diese Amanatidis-Geschichte.
Ein Glück ist die vorbei.
Ja und nein. Also ich fand es von vornherein ein bisschen unglücklich, was man da gemacht hat. Dass man jetzt gesagt hat, von wegen, ja, du passt nicht ins System und müssen jetzt mal gucken, dass wir dich jetzt hier irgendwie loswerden. Ja, wobei ich auch sagen muss, die Aktion, die man von vornherein gefahren hat, zu sagen, hier, du bist körperlich und so weiter nicht auf dem Niveau, ohne ihn ein einziges Mal im Training oder in einem Testspiel gesehen zu haben. Also das ist dann schon so ein bisschen Glaskugel schauen.
Die Sache ist,
also es ist von beiden Seiten extrem scheiße gelaufen. Der hat sich aus dem Fenster gelehnt mit ein paar Aktionen. Alles, was die Eintracht gemacht hat, war auch nicht einwandfrei. Ist dumm gelaufen, aber da hätte man irgendwie ein schönes Ende für finden können. Das hatten wir auch letztes Jahr schon gesagt. Irgendwie im stillen Kämmerlein das Thema ausdiskutieren, vielleicht noch ein cooles Abschiedsspiel organisieren oder sonst irgendwas. Aber den Karren, den haben sich beide Parteien kräftig in den Dreck gefahren. Und was haben wir jetzt am Ende des Tages? Amanatidis ist auch einer der Spieler, den du jetzt bei Jesus auf die Liste setzen kannst, der Eintracht-Spieler, die uns nicht in glorreicher Erinnerung bleiben. Was hängen bleibt, ist halt ein Abgang, war scheiße gelaufen, der hat sich halt auch verspielt.
Ja, also ist die Egoismen auf beiden Seiten waren eindeutig zu groß, um da mal eine optimale Lösung zu finden. Das haben sie jetzt beide deutlich den Kahn in die Scheiße gesetzt, muss man so ganz ehrlich sagen. Es ist halt verdammt ärgerlich, wie es gelaufen ist, aber ich bin froh, in den letzten Tagen hatten sie es doch relativ runtergekocht noch, dass es jetzt noch einigermaßen glimpflich zu Ende gegangen ist. Amanatidis bekommt jetzt wahrscheinlich 1,5 bis 1,7 Millionen Euro Abfindung. Das ist immer noch weniger als sein normales Gehalt, was er verdient hätte. Er hat auch gesagt, das fand ich dann von ihm gut, im Nachhinein, auch wenn es jetzt schlecht gelaufen ist, Frankfurt ist immer noch meine Stadt, das fand ich ganz sympathisch, kann man nehmen, wie man will. Ist es halt scheiße gelaufen, weil normalerweise hätte er auch eine dauerhafte Figur bei der Eintracht oder bei den Eintracht-Fans werden können, auch die nach seinem Karriereende noch in Erinnerung bleiben könnte. Aber gut, was willst du machen? Jetzt ist es vorbei.
Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich finde, die Nummer hätte man auch eleganter lösen können und tatsächlich auch einfach. Ich finde, sie wurde jetzt so gelöst, dass du sagst, es war kurz davor, peinlich zu werden. Also es wäre wirklich für beide Parteien so richtig peinlich geworden, wenn sie wirklich hier vor das Arbeitsgericht gegangen wären und so weiter. Also dass sie da gerade noch so die Kurve gekriegt haben, sage ich mal echt juhu. Die Nummer jetzt, was er noch so im Nachhinein irgendwie, meine Stadt und da ist natürlich immer viel Ehre und Polemik von ihm dabei. Also wenn er es so ernst meint, er kann uns ja gerne irgendwie mal hier in Sachsenhausen, er wohnt ja nicht weit weg, so auf einen Mispelchenabend einladen und auch okay. Ja,
ja, dann ist klar. Aber der Großteil von den 1,7 Mio schon wieder weg.
Kommt drauf an, wer dabei ist.
Ja, man muss sich halt überlegen, die Dimension, die er jetzt auch bei der Eintracht verdient hat. Also ich habe jetzt irgendwas, eine Zahl in der ganzen Zeit, als er bei der Eintracht war, von rund 15 Millionen. Das kann man jetzt nehmen, wie man will. Ich habe das jetzt nicht nachgerechnet. Das ist natürlich schon ein Haufen Geld. Ich hoffe, dass er das gut angelegt hat und jetzt nicht irgendwie sinnlos verprasst hat. Also nicht, dass er sich jetzt ein großes Haus gebaut hat. Oh, warte mal. Naja, also man muss halt da jetzt aufpassen. Aber ich hoffe für ihn, ich glaube nicht, dass er jetzt noch großartig einen Verein finden wird. Also da sind ja jetzt auch ein paar Sachen im Umlauf, vielleicht zu Panathinaikos Athen. Aber ob das seinen Fitnesszustand zulässt, wir wissen es nicht. Es ist schade und es ist scheiße gelaufen, aber ich wünsche ihm jetzt alles Gute und ich hoffe, dass die Eintracht auch daraus gelernt hat, in Zukunft mit mehr Bedacht an solchen Situationen, an solche Sachen ranzugehen, trotz der Tatsache, dass das Ego von Amanatidis auch dementsprechend groß war und wirklich zu diesem Problem auch geführt hat. Aber da muss auch die Eintracht wirklich in Zukunft professioneller sein und so einen Mist gar nicht erst so hochkochen zu lassen. Das muss viel mehr intern geregelt werden und da muss man auch einfach mal die Klappe halten von allen Seiten.
Und ganz banal, da müssen irgendwie auch die Verträge ein bisschen sinnvoller gestaltet werden. Also richtig. Dass du zum Beispiel sagst, so ein Vertrag im Falle eines Abstiegs oder was auch immer, der bleibt dann nicht irgendwie bei 2,5 Millionen Euro stehen, sondern der reduziert sich dann auf die Hälfte oder so, wo du sagst, selbst wenn du ihn dann hättest durchschleppen müssen, dann hättest du nicht so wehgetan. Ja, genau. Also auch an der Stelle ist einfach nochmal Optimierungsbedarf notwendig.
Ja, hoffentlich wird daraus gelernt.
Ja, aber ich denke, zum Abschied sollten wir ihm dann durchaus nochmal danken für die Spiele, die er für uns auf dem Platz gestanden hat und da auch ordentlich Tore geschossen hat und sich immer wieder reingekämpft hat. Ich denke, den Dank dafür hat er durchaus verdient.
Ah, du hast doch bestimmt einen Jingle vorbereitet, oder?
Ja, wir haben da doch diesen schicken, wo haben wir es denn?
Amanatidis. Amanatidis. Amanatidis.
Ich könnte es ja den ganzen Tag hören.
Ich ziehe meinen Hut.
Ja, gucken wir nach vorne. Es kommt da dieses schicke erste Heimspiel, extra in virtuellen Anführungszeichen, weil so wirklich Heimspiel ist es ja nicht, vor relativ schmaler Kulisse aufgrund der Aktionen, die da in der vergangenen Saison gelaufen sind und passenderweise kurz davor gibt es jetzt diesen Verhaltenskodex. Habt ihr euch den mal durchgelesen?
Ja, aber eigentlich alles Selbstverständlichkeiten, ne? Also ist jetzt
so,
nicht,
so heißt es ja auch, ne? Also es wird ja von der Eintracht nicht als Verhaltenskodex bezeichnet, sondern als Liste der Selbstverständlichkeiten.
Das Einzige, wo man vielleicht mittelfristig mal wieder ein Auge zudrücken könnte, auch wenn ich da auf relativ taube Ohren, weil wahrscheinlich bei der DFL treffen würde, ist wäre eine geordnete Pyrotechnik, ja, weil ich glaube, da hält sich auch niemand dran. Ich habe auch schon wieder die ein oder andere Pyrotechnik, glaube ich, gegen Fürth, habe ich das auch schon wieder gesehen bei uns im Blog. Ja, deswegen, also da muss man eine Lösung finden.
Wenn die Alex in der Nähe ist.
Ja, ich merke da einen Zusammenhang, ja. Naja, Also da muss man sich halt nochmal Gedanken drüber machen. Ich würde das im geordneten Rahmen auch nicht so für schlimm finden, wenn jeder der Beteiligten weiß, dass das jetzt passiert. Aber gut, an sich, aber ist ja ganz klar, kein Raub von Bannern, Fahnen und anderen Fanutensilien oder Punkt 3, keine Überfälle auf gegnerische Fangruppierungen und deren Einrichtung. Selbstverständlichkeiten, ne? Zuverlässige Einhaltung von Absprachen, das finde ich auch. Was soll man dazu noch sagen? Das sind 8 Punkte. Ich habe trotzdem meine Befürchtung, dass das eingehalten wird, ganz unabhängig davon.
Du hast deine Befürchtung, dass das eingehalten wird?
Ja, allein aufgrund der Tatsache, wenn wir jetzt die aktuellsten Geschehnisse uns wieder zu Gemüte führen, weiß ja nicht, ob ihr das mitbekommen habt, im Gleisdreieck, ja, da haben doch die Eintracht-Ultras doch so schöne Verzierungen gemacht, ja, das ist mal untechnisch gesprochen, und jetzt haben mehr oder weniger Halle-Fans, man weiß nicht genau, ob es das waren, haben die besprüht und haben dann irgendwie Halle-Spruchbänder, aber irgendwelche Sätze da hingekritzelt, ja, und diese schöne Verzierung ist jetzt wieder für den Arsch. Das sorgt natürlich zusätzlich für Gesprächsstoff und auch für Sprengstoff, will ich mal meinen, ja, und wer auf der Ultras-Homepage nachgeschaut hat, der weiß, dass die Ultras gesagt haben, auf nach Halle, also alle nach Halle, mit oder ohne Ticket. Man weiß nicht, was da jetzt genau passiert, ja, aber das ist halt auch wieder zusätzlich Sprengstoff, und gerade durch die Aktion der vermeintlichen Halle-Fans, ob das wirklich Halle-Fans sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben sie sich als solche ausgegeben. Da ist auch wieder viel Zündstoff drin, ne?
Ja, wobei, wir hatten es ja bei der letzten Videoaufnahme gesagt, beziehungsweise die Alex hat es ja so schön auf den Punkt gebracht, es wird langsam Zeit, dass sich die Ultras dazu auch mal positionieren. Und das ist, denke ich, das Entscheidende. Weil davon hängt es dann ab, wie es irgendwie mit dem ganzen Thema weitergeht oder nicht. Die Befürchtung, die ich habe, ist, dass wir tatsächlich irgendwo ein Problem haben und dass das im Laufe der Saison richtig nach hinten losgehen kann, und zwar dann für alle Fans. Und das finde ich einfach ein bisschen schade.
Ja, da muss ich glaube, das Thema wird nächstes Wochenende oder jetzt beim kommenden Spiel auch schon wieder eskalieren. Weil wenn die Tore abgesperrt sein werden und halt verschiedene Leute auch nicht reinkommen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ultras zu Hause sitzen bleiben.
Es gibt ja den Aufruf, alle ans Stadion, bringt alle Fahnen mit, Demonstrationen gegen DFB-Sanktionen und so weiter. Also ja, kannst du davon ausgehen.
Das ist halt der nächste Punkt, weißt du? Also du hast halt gerade eine beschissene Situation. Das Erste, was du machst in Fürth, sind die Pyros rauszuholen. Das Nächste, was du machst beim ersten Heimspiel von St. Pauli, ist dann ein Aufruf zu starten, mit vorm Stadion zu demonstrieren. Und das wird halt auch nicht wieder friedlich ablaufen, weil es wird genauso laufen wie jedes Mal. Aufruf im Internet gestartet, die Polizei ist damit heiß gemacht. Da wird es irgendwelche Rangeleien wieder geben. Und das wird, auch wenn im kleinen Rahmen, wieder eskalieren. Ja. Die Aktion jetzt von, wenn es Halle-Fans waren, die ist halt scheiße. Also bei so Sachen habe ich noch halbwegs Verständnis dafür, dass man deswegen aufgebracht ist und dass auch die Ultras in ihrem Stolz gekränkt sind und irgendwas machen wollen. Da habe ich noch halbwegs Verständnis für. Aber kann man nicht so ein Spiel wie St. Pauli, kann man das jetzt nicht einfach nur mal hinnehmen, an sich vorüberziehen lassen, mal für 2 Minuten die Fresse halten und weiter geht's? Es ist halt jetzt echt mal angebracht, einfach nur mal vielleicht einen Spieltag in Ruhe vergehen zu lassen.
Genau, das ist die Sache. Du musst jetzt einfach mal, musst jetzt mal eine dicke Haut jetzt einfach für ein paar Spiele haben und musst dich auch mal unauffällig verhalten. Jetzt für ein paar Spiele, dass die Sache erstmal läuft, und wenn der Trend erstmal bei der Eintracht auch in der Saison positiv ist, wir haben jetzt glücklich gewonnen, wenn wir jetzt mal, also nicht unbedingt glücklich, aber mal mit viel Elan und aber auch verdient wieder gegen St. Pauli gewinnen, dann haben wir schon einen Positivtrend, und dann ist die ganze Lage bei den Fans dann auch wesentlich entspannter. Aber wir müssen jetzt erstmal diese Elefanten out haben, dass wir halt auch mal alles über uns ergehen lassen und jetzt nicht immer bei jeder Kleinigkeit wie von der Tarantel gestochen hier wieder Zinnober anfangen. Das kann es halt auch nicht sein. Und du merkst halt und du weißt, die DFL hat kritisiert uns am laufenden Band, weil sie sonst nichts Besseres zu tun haben, was ich auch total irre behindert finde, weil viele auch überhaupt keinen Einblick darüber kam. Das fand ich gut, dass Bruchhagen zum Teil da auch dagegen geschossen hat. Die Medien haben sich zum großen Teil auf uns eingeschossen mit Artikeln, die ich, was ich eine bodenlose Frechheit finde, wo ich schon überlegt habe, ob man da auch mal irgendwie, keine Ahnung, Verleumdungsklage oder so anstrengen kann. Ja, weil tut mir leid, aber da geht auch viel zu, das ist auch alles viel zu extrem. Ja, da wird ja schon von Massen gesprochen, die extrem gewaltbereit sind. Ja, also da stimme ich eher Bruchhagen mit ein, der sagt, das sind 100 bis 140 wirkliche Problemfans. Ja, so sehe ich das auch. Ja, die halt wirklich für Stress sorgen. Aber wir müssen uns da jetzt unauffällig verhalten. Und ich kann Jesus nur zustimmen. Fakt ist, dass die Ultras da ausmisten müssen und müssen sehen, wer sind die, die uns auch potenziell und dem Verein und auch uns als Ultras schädigen. Weil jetzt geht's halt mal gerade nicht. Ultras ist ja nichts grundsätzlich Negatives. Das wissen wir doch, das ist eigentlich eine super Sache. Es gibt viele positive Aspekte, die sag ich mal, Choreos und so weiter und so fort. Das ist das, was die Eintracht auch ausmacht. Aber man muss jetzt aufpassen, dass sich nicht alles ins Negative umkehrt. Und da sind sie angehalten, ihren eigenen Ruf auch damit zu retten.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja so, dass die Eintracht tatsächlich wirklich deeskalierend arbeitet. Also auch das Interview, was der Bruchhagen jetzt gegeben hat, wo er sich auch klar gegen die DFL gestellt hat und auch gesagt hat, die haben nicht die Einblicke da rein, wir diskutieren das auch mit denen, wir sind nicht der Meinung, dass wenn wir jetzt Stadionverbote verhängen, dass wir damit zum Ziel kommen. Also ich finde, die Eintracht geht da schon echt sehr realistisch an die Sache ran und versucht, das Thema auch zu leumden. Und die Eskalation des Ganzen, die geht tatsächlich nur von, ja, ich sag jetzt mal, von uns aus, von den Fans.
Ja.
Ja, ja, vielleicht auch von einigen wenigen, aber im Prinzip ist es am Ende die Fangruppe. Und wir setzen im Moment alles daran, an jedem Spieltag noch einen draufzusetzen. Und da brauche ich mich nicht zu wundern, wenn in 3 oder 4 Wochen auch mal bei der Eintracht dann das Fass voll ist und gesagt wird, okay, jetzt kommen harte Maßnahmen. Und da habe ich nämlich am Ende des Tages keinen Bock drauf. Und deswegen halte ich lieber mal beim Spiel gegen St. Pauli jetzt die Füße still. Gut, ich bin in einer glücklichen Situation, dass ich trotzdem ins Stadion kann, aber da ist halt jetzt einfach mal eine Woche Ruhe.
Ja, klar. So muss es sein. Aber ich weiß nicht, ob die Personen, die handelnden Personen, das, wo ich sage jetzt mal 140 Personen, ob die überhaupt diesen klaren Gedanken fassen können, weil ich glaube da fast gar nicht mehr dran, weil wenn du das mitbekommst, dass dein Verein immer wieder einen auf den Sack bekommt und du wirklich daran auch schuld bist, dann würde ich jetzt endlich mal aufhören. Aber es gibt anscheinend die Leute, die immer weitermachen und das macht mich wirklich sauer, weil es eine Frechheit ist. Was in Bern passiert ist, ist eine bodenlose Frechheit, das ist eine Schande für den Verein und er muss im Endeffekt, und auch wir Fans, wir, die das nicht machen, müssen im Endeffekt dafür die Rechnung tragen und haben viel Scheiße zu schlucken. Ich bin nicht auf den Platz da gerannt und hab hier, ich war nicht in Bern und wollte mich mit anderen Bernern da prügeln. Was ist das für eine beschissene Scheiße? Ja, und ich darf aber jetzt auch nicht mit nach St. Pauli, zum ersten Heimspiel nach St. Pauli. Ja, super, was soll denn das? Jetzt halte ich auch mal die Füße still, wie die Alex das gesagt hat, aber wenn es auf Dauer geht, das kann so nicht sein und dann müssen ein paar harte Jungs, die bei den Ultras halt definitiv auch was zu sagen haben, müssen dann halt auch mal sagen, hier, ihr Idioten, ich lasse mir doch jetzt nicht meine ganze Freude durch euch nehmen und jetzt kommt ihr mal raus. Jetzt, was weiß ich, irgendwann irgendeine Idee werden sie schon haben, aber da muss jetzt halt auch mal was passieren.
Genau, vor allen Dingen, wir haben halt auch, wenn alles gut läuft, eine echt geile Saison vor uns. Also ich meine, wir sind ja in der Saison jetzt angetreten, um aufzusteigen. Das heißt, meine Erwartungshaltung an die Spiele ist halt auch, dass wir in fast jedem Spiel 3 Punkte mit nach Hause nehmen, dass ich wenig Niederlagen sehe, dass es halt echt Spaß macht, ins Stadion zu gehen, eine geile Choreo zu haben und nach der Choreo auch nicht mit einem betröppelten Gesicht nach Hause zu gehen, wie es in der letzten Saison war, sondern halt tatsächlich die 3 Punkte mit heimzunehmen. Und es wird halt echt eine geile Saison mit hoffentlich einer noch geileren Aufstiegsfeier, aber das machst du dir halt mit so Sachen jetzt echt kaputt, wenn halt immer mehr Sanktionen kommen. Und da richtig. Ist jetzt endlich Schlussstrich fertig.
Ja.
Es gibt noch einen Aspekt, den der wohl vor 1 oder 2 Wochen auch noch dazu kam, als die Mainova ihr Sponsoring auch nochmal verlängert hat. Da war das Thema ja auch irgendwie auf der Agenda. Also sprich, die Message war irgendwie, wir wollen nicht mit so Bildern Randalemeister etc. In Verbindung gebracht werden.
Ja.
Ja, was das, ja auch das also klar ist, also wenn, als Firma, die da Geld gibt und sagt von wegen hier, ich sponsere jetzt hier eine Fußballmannschaft lokal etc., willst du dann natürlich da nicht mit so einer Presse dann da, dass du dann da irgendwelche Bilder in der Bildzeitung in der Schlagzeile siehst von brennenden Fanblocks und oben drüber hängt dann ein großes Plakat von der Mainova, das willst du ja auch nicht.
Richtig, ja.
Und von daher kommt ja dann noch hinzu, dass wir dann unter Umständen die Probleme bekommen, dass wir dann A, diese Themen haben, dass wir dann nachher wieder Strafen zahlen müssen und gesperrte Spiele und tralala, aber dann halt auch das Problem haben, dass uns eventuell dann im nächsten Jahr Sponsoren fehlen.
Und ohne Sponsoren
haben wir kein Geld.
Genau, und dann kommen sie ganz schnell in den Abwärtsstrudel. Wenn das so weitergeht, wenn wir nämlich das dem ganzen Überhand gewinnen lassen, dann kommst du ganz schnell in den Abwärtsstrudel. Dann heißt, dann hast du kein Geld mehr. Dann stell mal vor, es wird dann auch irgendwie, schaffen wir dann doch nicht den Aufstieg. Ich gehe fest davon aus, dass wir den Aufstieg schaffen. Aber dann geht es nämlich rund. Und dann gibt es wieder Randale. Und dann sagen viele Sponsoren, nee, da haben wir jetzt keinen Bock mehr drauf. Und dann geht das Geld weg. Dann sind wir kein Aufstiegskandidat mehr. Und irgendwann geht es dann irgendwann mal wieder nach unten. Das ist, so lief es ja doch auch in Dresden. Das ist ja hier gar kein Spaß. So lief es in Dresden und auch bei vielen anderen Vereinen. Ich weiß nicht, Offenbach hat andere Gründe, ja. Aber trotzdem, das ist ein Abwärtsstrudel. Oder hier, Hansa Rostock, die sind nicht ohne Grund in die Drittliga gekommen.
Kommen wir doch vielleicht von dem ganzen Thema wieder ein bisschen weg und lassen uns dann mal über das kommende St. Pauli-Spiel, über das Fußballerische sprechen. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Da kam gerade eben über Twitter eine Meldung rein, dass Yannis Amanatidis heute wohl ein Exklusivinterview gegenüber RTL gegeben hat. Das ist anscheinend ein Videobeitrag. Ich schmeiße das dann im Nachhinein mal in die Shownotes, den Link dazu. Dann kann man sich das dann mal anschauen, mal gucken, was er da noch so erzählt. Ja, kommenden Montag, das erste Montagsspiel für uns, dann vor der kleinen Kulisse gegen St. Pauli. Was glaubt ihr, wie so die Aufstellung aussehen wird?
Im Groben wird die genauso aussehen wie die letzte Aufstellung auch. Also Clark mit in die Innenverteidigung, weil halt Russ fehlt. Ich gehe fest davon aus, dass ansonsten wieder genauso gespielt wird wie gegen Fürth.
Ja, gehe ich eigentlich komplett d'accord, ich denke, es wird keine Veränderung geben. Ich meine, Hoffe war ja auch bei dem Spiel gegen Fürth eigentlich auf relativ verlorenen Posten, aber das lag nicht an ihm, sondern an den Flanken, die nicht da waren, beziehungsweise in den Pässen, die nicht in die Spitze kamen. Deswegen würden wir es auf jeden Fall nochmal weiter probieren. Ich glaube, da gibt es keine großartigen Veränderungen.
Ja, vor allen Dingen, was uns halt auch gefehlt hat, war halt ein eingespieltes Zusammenspiel. Und jetzt wirklich herzugehen und zu sagen, okay, Lehmann jetzt raus, Kayo raus, dafür ein Matmur rein und vielleicht Köhler wieder mit reinbringen. Ich glaube, das ist jetzt auch das falsche Signal in der Startaufstellung, jetzt erstmal was zu verändern. Also ich würde jetzt auch mal das St. Pauli-Spiel nochmal mit der Aufstellung versuchen, zumal der Kader ja eh noch nicht zu 100% gefestigt ist und da einfach versuchen, wenigstens ein bisschen was an Einstimmung reinzukriegen.
Genau.
Jesus, deine Meinung?
Ähnlich. Also die einzige Option wäre gewesen, dass du tatsächlich den Matmur von Anfang an bringst. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, Kayo wird so ein bisschen durchs Schaufenster gejagt. Von daher kannst du ihn auch drin lassen. Ich würde aber im Zweifel ein bisschen schneller die Reißleine ziehen, wenn einfach die Performance nicht so stimmt. Sprich, wenn irgendwie Kayo auch so schlecht spielt, dann irgendwie zur Halbzeit tauschen. Ähnliches bei Lehmann.
Okay. Ja, ich persönlich fände es jetzt nicht unbedingt so tragisch, wenn man da jetzt mal ein bisschen wechseln würde, aber klar, es ist natürlich dann wieder schlecht für die Mannschaft, wenn du da diese Rotationsgeschichte drin hast, dann sind wir auch, was so Aufstellung angeht, so die Bayern der zweiten Liga mit dem jedes Spiel andere Aufstellung, das bringt dann natürlich gerade für so diese Abstimmungsgeschichte relativ wenig, von daher, ja, lasse ich mich überzeugen und wäre halt auch dafür im Zweifelsfall dann früher zu wechseln. Aber mit den frühen Wechseln hatten wir ja auch in der Vergangenheit immer so ein bisschen unsere Probleme. Ja, machen wir mit den Tipps weiter, oder? Wer fängt an? Dann darf gut, der Marvin.
Ja, gut, fange ich an. Keiner will. Naja, gut, ach, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. St. Pauli hat mir eigentlich keine Angst gemacht, trotz des relativ klaren Sieges, den sie jetzt letztens bei ihrem Heimauswärtsspiel in Lübeck, ja, waren sie ja, gemacht haben. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass wir den Dreier trotzdem holen. Ich denke irgendwie so ein, das ist jetzt so eine Standardantwort, aber so ein 2-1 für uns.
Okay, Alex?
Ja, kann ich mich eigentlich ganz gut mit anfreunden. Also ich glaube, dass es keine klare Sache wird. Also ich werde nicht wie letzte Woche mit einem 3-1 oder 3-0 tippen. Ich glaube aber auch nicht, dass wir viele Tore schießen werden, weil dafür waren mir zu wenig klar herausgespielte Torchancen im letzten Spiel da. Das waren eher 3 Glückstore. Von daher, ja, mit dem 2-1, also knappes Ding. Ich schätze St. Pauli sehr stark ein. Und wenn es gut läuft, ist es ein 2-1, ansonsten ein 1-1, aber irgendwo so um den Dreh wird sich rumdrehen. Finaler Tipp 2-1, da jeder Tipp diese Saison bei mir auf den Dreier rausläuft.
Jesus?
Vor dem Hintergrund sage ich dann auch 2-1, wobei ich persönlich eher also auf ein 1-1 getippt hätte, weil maue Stimmung im Stadion, Mannschaft nervös und irgendwie Rumgeeiere, deswegen irgendwo zwischen 1-1 und 2-1 für die Eintracht.
Was heißt denn hier maue Stimmung hier, der Pierre und ich, wir werden alles geben auf unseren in den Ostblock verlegten Plätzen.
Und ihr, deswegen holt ihr 2 ist auch noch raus und deswegen wird es ein 1-1 und kein 0-1.
So sieht's aus.
Ich will aber euch hören.
2-1 wäre dann auch so mein Standard-Tipp, aber allerdings mehr so unter dem Hintergrund, dass ich noch nicht so ganz einschätzen kann, wie die Mannschaft sich so verhält. Bruchhagen hat ja auch gesagt, so Standortbestimmung ist am Anfang relativ schwierig. So nach dem 7., 8. Spieltag weiß man so ungefähr, wo die Mannschaft am Ende stehen wird. Oder kann man zumindest absehen, wo die Mannschaft stehen wird. Und von daher sei jetzt auch erstmal so ein lässiges 2-1.
Ja, gute Abstimmung und Einigkeit im Podcast wenigstens, wenn es in der Mannschaft und da in der Abstimmung noch nicht so läuft.
Ja, wird schon noch.
Wir kennen uns wahrscheinlich auch schon länger als die Mannschaft sich selbst, wenn du siehst, wie viel Neues gibt.
Ja, ich meine, das ist halt immer so ein Risikothema, wenn du groß auswechselst an Spielern, dass du dann halt wieder so eine gewisse Zeit brauchst, um da reinzukommen. Aber das war auch die einzig sinnvolle Lösung in dem Fall.
Also mit
der gleichen Mannschaft und so weiterzumachen wie im letzten Jahr, da hätten wir auch gleich direkt in die dritte Liga springen können wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Wäre gleich mit der Lethargie, wäre es gleich weitergegangen. Und pass jetzt mal auf, die ganzen Spieler, die jetzt auch von der Eintracht weggewechselt sind, alles Wundertüten. Russ, Ochs, Franz sehe ich alle nicht in der Startelf in den jeweiligen Vereinen. Aber gut, das brauchen sie nicht mehr tangieren.
Ja. Ich würde sagen, machen wir die erste Folge gar nicht so lang und machen den Sack zu. Wir sind jetzt hier knapp über eine Stunde. Sollte für den Anfang reichen. Und in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise und die Alex kann uns dann erzählen, wie es im Ostblock war. Dann macht's gut.
Tschüss.
Ciao.